Und herzlich willkommen bei Wir erklären Brustkrebs.
Hallo, ich bin Gabriele Koop, Autorin, und ich hatte vor 2 Jahren Brustkrebs und sitze hier mit Professor Dr. Pia Wülfing, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, und sie beschäftigt sich seit 20 Jahren in Klinik und Forschung mit Brustkrebs. Was machen wir heute, Pia?
Heute machen wir das, was ich eigentlich auch sonst immer tue, und reden über Chemotherapie.
Ja.
Wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen allgemein gesprochen, erklärt, warum braucht man überhaupt Chemotherapie. Das braucht man im Prinzip ja vor allem bei den meisten Patienten vorsorglich, um zu verhindern, dass irgendwo im Körper Streuung entsteht oder entstandene Streuung oder gestreute Zellen anwachsen können zu Metastasen, zu Tochtergeschwulsten. Und diesen vorsorglichen Schritt, der ja doch auch der einschneidendste Schritt für die meisten Patientinnen, die das betrifft. Es braucht ja nicht jede Patientin Chemotherapie. Aber dort, wo man eben denkt, dass es erforderlich ist, ist das sicherlich das, was ja den meisten am meisten bevorsteht, dass wir das ein bisschen genauer heute nochmal erklären.
Ich kann das bestätigen. Mir stand das auch am meisten bevor. Und ich wollte dich jetzt noch, du sagst, damit es nicht streut. Also es ist aber doch auch als Prophylaxe zu empfinden, so eine Art Sicherheitstherapie, damit es nicht streut, oder?
Ja, sogar. Also ich glaube, zu 100% ist das nicht verstanden. Wir sehen es eher so, dass der Tumor wahrscheinlich ja schon gestreut hat, aber gestreut so, dass wir es nicht erkennen können. Also Einzelzellen, mikroskopisch klein, ohne dass wir sie sichtbar machen können. Und das muss im Prinzip schon eingetreten sein in der Zeit, wo die Patientin noch gar nicht wusste, dass sie einen Tumor hat und dieser noch gar nicht behandelt worden ist.
Auch wenn die Lymphknoten frei sind?
Ja, also nicht bei allen Patienten, sowieso nicht. Also es gibt alle Varianten. Wenn die Lymphknoten frei sind, ist es unwahrscheinlicher, aber nicht ausgeschlossen. Sonst würde es ja heißen, dass diese Patientin überhaupt gar keine Chemo brauchen. Es geht ja nicht nur nach dem Befall der Lymphknoten, sondern auch nach der Aggressivität, nach dieser Biologie des Tumors. Das hatten wir in den letzten Folgen ja immer mal so ein bisschen auch versucht zu erklären. Das heißt, auch ein kleiner Tumor kann, wenn er sehr aggressiv ist, von der Biologie schon gestreut haben. Also Einzelzellen losgesandt haben, wenn du so willst.
Also ja, okay, die Entscheidung, eine Chemo zu machen oder nicht, bleibt ja bei mir am Ende des Tages. Also ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, 3 Wochen gebraucht. Du hattest mir eine Frist gesetzt, bis 6 Wochen, glaube ich, nach der OP muss irgendwie angefangen werden, wenn man es denn machen will. Ist das richtig?
Das stimmt. Das stimmt. Du warst aber auch ein harter Fall. Die meisten machen das, was ich ihnen sage. Und diskutieren. Nein,
also. Das stimmt, die einfache.
Also, wenn wir eine Chemotherapie machen wollen oder empfehlen, die zu machen, ist es sinnvoll, innerhalb von 6 Wochen gestartet zu haben. Das ist natürlich eine akademische Zahl. Es haben schon mal Leute überprüft, ob es wichtig ist, früh zu starten oder eben spät zu starten. Jetzt war es bei dir ja so, dass der Tumor schon raus war. Das heißt, man musste jetzt nicht noch das Tumorwachstum mit der Chemotherapie parallel auch bremsen, sondern es ging ja nur um diese quasi gestreuten Zellen irgendwo im Körper, falls es die überhaupt gab, was wir ja auch nicht wissen. Deswegen hat man da eine gewisse Zeit und nicht totale Eile. In der Regel, ja klar, die Patientin entscheidet es selbst, ob sie es mitmacht. Wir verhaften ja niemanden, wir können nur beraten und unsere Empfehlung ausdrücken.
Okay, ich kann sagen, ja, bei mir hat die Entscheidung, wie, das ist halt so, ich habe einfach lange überlegt und dann war ich überzeugt und habe mich auch überwunden. Also da gehörte dann auch von dir, glaube ich, ich habe nochmal einen kleinen Tritt gekriegt. Ich würde es jetzt machen an deiner Stelle. Und dann war ich dann da. Und dann ging es los.
Und dann hast du es auch gut überstanden.
Ich habe es mal vorab sagen, ja, kann man wirklich, ja, ich habe es super gut überstanden. Und ja, lass uns einfach, wie geht es los? Und was hat man für einen Plan vor sich? Ich glaube, du erzählst uns heute einfach die unterschiedlichen Rhythmen, oder wie du es nennst, es anders, die so nicht.
Wir nennen es Protokolle oder Schemata. Ne? Ja. Wir haben ja gesagt, wir machen heute ein bisschen Detailinformationen auch, welche Schemata bei Brustkrebs üblich sind. Und ich würde denken, wir gehen es heute mal so durch, wie ich es auch in den Erstgesprächen mit meinen Patientinnen eigentlich handhabe. Denn die wollen ja auch ganz genau wissen, worauf sie sich einstellen müssen. Das muss man ja auch wissen, was so im nächsten halben Jahr auf einen zukommt.
Ja.
Und das ist ja das Zeitintervall, über das wir reden. Also die Chemotherapie bei Brustkrebs dauert in der Regel 6 Monate, wenn es eben in dieser vorsorglichen Situation neoadjuvant oder adjuvant chemotherapiert wird.
Neoadjuvant war jetzt mal...
Vor der Operation war okay. Neoadjuvant oder nach der Operation adjuvant.
Okay.
Also wenn es um eine nicht offiziell gestreute Situation geht. Wir haben keine Fernmetastasen nachweisen können und behandeln vorsorglich.
Sag mal, ein halbes Jahr, das weiß ich noch in diesem besagten Erstgespräch, was wir jetzt praktisch nochmal simulieren. Mir kam das furchtbar lange vor. Ich war nicht informiert vorher und das hat mich wie ein Schlag getroffen, als du sagtest, ein halbes Jahr. Das kennt man ja sonst von Therapien für andere Krankheiten nicht, dass man so eine lange Strecke vor sich hat. Aber sie gliedert sich ja in kleine, untergeordnete Ziele sozusagen auf. Das hat es mir dann leichter gemacht, damit umzugehen.
Ja, also ein halbes Jahr klingt natürlich irre lang. Wobei... Es gibt Krankheiten, die muss man länger behandeln. Aber genau, es ist halt kein Schnupfen, gar keine Frage. Es ist tatsächlich ein großes Therapiestück, was man da erstmal vor sich hat. Aber das geht tatsächlich anhand dieser Struktur, glaube ich, ganz gut abzuarbeiten. Ich mache es immer so, dass ich tatsächlich ein Protokoll mitgebe, sodass man sich anhand der Balken, die ich da grafisch dargestellt habe, auch wirklich das abhaken kann oder vorstellen kann, was man geschafft hat. Die Therapiezeit gliedert sich bei Brustkrebs eigentlich immer in 2 Etappen. In einen ersten Teil, der bei den meisten Patienten 3 Monate dauert und in einen zweiten Teil, der die anderen 3 Monate ausmacht. Und der erste Teil, da wird in der Regel EC, ist die Abkürzung, was 2 Buchstaben. Das? Ja. Das ist Epirubicin und Cyclophosphamid. Das sind 2 Chemomedikamente kombiniert, also immer an einem Tag nacheinander gegeben.
Okay.
Und dann hat die Standardpatientin, wenn ich das jetzt mal so sage, hat dann erstmal immer 3 Wochen Pause und es gibt insgesamt 4-mal dieses EC, 4 Zyklen sagen wir ja dazu, das heißt 4 Termine und dazwischen immer 3 Wochen Pause.
Okay, die Namen dieser beiden Medikamente, die man da in sich hineintropfen lässt, die musst du uns gerade noch mal ganz langsam zum Mitschreiben sprechen.
Das ist also E für Epirubicin und C für Cyclophosphamid.
Okay.
Und das ist quasi, ja, ist eigentlich auch die älteste Basistherapie. Das ist das, womit man auch bei Brustkrebs angefangen hat, abgesehen von einem Protokoll, was es heute nicht gibt, was noch die Alternative damals war. Das heißt, das macht man eigentlich 3-wöchentlich oder bei Patientinnen, die mehrere Lymphknoten befallen haben oder einen aggressiven Tumor haben, 2-wöchentlich. Da verkürzt man also diesen Abstand und ich sage immer so ein bisschen provokant, man haut einfach schneller wieder drauf. Man lässt den Krebszellen weniger Zeit zur Erholung.
Das ist diese Schießbuden, diese Schrotflinten.
Genau,
oder
die Anzahl der Schüsse ist gleich, aber gut, bei der Rose, die in der Schießbude hängt, ist es egal, wie schnell man wieder nachschießt. Aber bei den Krebszellen ist es ja schon Erholungszeit, die alle Zellen haben. Die Patientin hat natürlich auch weniger Erholungszeit, wenn man 2-wöchentlich wiederholt. Das macht es natürlich ein Stück weit anstrengender. Deswegen macht man das auch nicht bei allen Patientinnen so, sondern tatsächlich nur bei denen, wo man denkt, da ist es wichtig, dass man darüber die Wirksamkeit der Chemotherapie steigert, dass man einfach schneller wieder Chemotherapie nachgibt.
Jetzt sag doch mal bitte, was macht dieses Zeug? Das eine ist dieses rote, wenn ich das richtig erinnere, und das andere ist durchsichtig.
Genau.
Guck mal, das ist so meine Perspektive.
Das rote war das Epirubicin, ne?
Ja.
Und das durchsichtige war das Cyclophosphamid. Also an der Zelle, das hatten wir ja letztes Mal gesagt, verhindert es im Prinzip bei der Zellteilung, dass intakte Krebszellen wieder neu entstehen. Und das bringt die Krebszelle um. Die wirken alle ein bisschen unterschiedlich. Wir haben ja vorher überlegt, erklären wir jetzt hier Wirkmechanismen und haben uns aktiv dagegen entschieden. Ich glaube, das hilft keinem Laien weiter. Aber wichtig ist, glaube ich, dass wir euch Patientinnen oder Zuhörerinnen und interessierten Hörern sagen, dass wir deswegen unterschiedliche Medikamente einsetzen, weil sie unterschiedlich wirken, biologisch unterschiedlich wirken. Und dass man darüber Resistenzen überwinden will. Denn es kann sein, dass das eine Medikament bei einer Krebszelle wirkt und das andere eben nicht so gut. Und wenn man nur mit einem Medikament arbeiten würde, würde man im Prinzip wahrscheinlich Zellen übrig lassen und nicht erwischen.
Ah, okay. Das heißt, es gibt welche, die auch, obwohl sie das Präparat noch nicht kennen und dagegen eine Resistenz entwickelt haben, gibt es welche, die sind von sich aus resistent möglicherweise.
Richtig, da funktioniert es nicht. Genau. Ist ehrlich gesagt ein bisschen wie bei Bakterien und Viren. Ne? Oder ich hatte mal die Frau eines Apfelbauern aus dem alten Land als Patientin. Der sagte, ja, das mache ich ja bei meinen Apfelbäumen auch. So, wenn da Schädlinge kommen, dann haue ich da auch immer mal in unterschiedlichen Abständen mit unterschiedlichen Sachen drauf. Ah, das fand ich irgendwie auch interessant, den Analogieschluss einfach zu einem völlig anderen Gewerbe. Aber auch Biologie eben. Also man versucht einfach wirklich Resistenzen auszuhebeln. Und genau, es gibt primäre Resistenzen, so nennen wir das. Die sind einfach schon da. Die Zelle interessiert das nicht, wenn sie ein gewisses Medikament abbekommt. Und da hat man halt rausgefunden, dass wenn man erstens mehrfach drauf schießt, deswegen ja viele Zyklen über diesen langen Zeitraum eines halben Jahres, dass man das machen muss, weil die Zellen sich ja nicht alle auf einen Schlag teilen und wir nicht genau wissen, wann sie sich teilen. Und die ruhende Zelle erwischen wir nicht durch Chemotherapie. Wir erwischen nur die Zellen, die gerade in der Zellteilung sind. Und deswegen muss man immer wieder draufhauen, um den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Und wir nehmen verschiedene Medikamente, um eben diese Resistenzen auszuschalten oder nicht zum Tragen kommen zu lassen.
Okay. Also das Zeug, was da in mich reinfließt, ohne dass ich es merke, ich sitze bequem in diesen wirklich wunderschönen großen Sesseln, die man sich einstellt. Also es ist sehr gemütlich auf eine Art, auf eine andere Art, tropft dieses Zeug in dich rein. Du weißt, du tust dir Gutes, indem sie die Krebszellen vergiften. Was aber tut das Zeug noch mit den Zellen, die man ja sonst, der ganze Körper besteht ja aus Zellen und die wollen wir ja nicht alle irgendwie attackieren.
Nebenwirkungen, ne?
Genau. Was macht, genau, Nebenwirkungen?
Wir hatten ja gesagt, wir teilen das tatsächlich jetzt auch nach diesen zwei Etappen der Chemotherapie auf, damit es nicht verwurstelt wird von den Nebenwirkungen. In diesen ersten 3 Monaten oder wenn man es zweiwöchentlich gibt, spart man ja 4 Wochen und hat nur 2 Monate diese 4 Zyklen.
Ah, okay.
Und 4 mal 2, 8 Wochen. Dann im Tacken schneller ist, sind aber die Hauptnebenwirkungen, gegen die wir allerdings auch schon vorsorglich immer Medikamente mitgeben und natürlich auch am Tag der Infusion ja direkt auch mit Begleitmedikamenten starten, die Übelkeit. Das ist eigentlich das Hauptproblem bei dem EC, was trotzdem lange nicht jede Patientin trifft. Aber es ist etwas, was wir tatsächlich am meisten bekämpfen und tatsächlich mit einer Tablette, die man 1 Stunde vorher einnimmt und dann auch mit begleitenden Infusionen und Medikamentengaben, sobald die Chemotherapie selbst anfängt, bei den meisten wirklich sehr, sehr effektiv ausbremsen können. Also die haben vielleicht ein bisschen Kotterigkeit oder auch gar nichts oder höchstens milde Übelkeit. Es gibt wirklich nur noch ganz wenige Patientinnen, ich würde mal denken, 1 von 10 höchstens, die das wirklich so trifft, dass es für ein paar Tage Quälerei ist. Und das wirklich entweder am Tag der Chemotherapie nachmittags oder am frühen Abend und wenn es blöd ist, auch noch ein paar Folgetage bis hin zu bei ganz extremen Fällen 1 Woche oder 10 Tagen wirklich da Übelkeit ist, die einen sehr beeinträchtigt. Also dass man nichts essen mag oder nichts riechen mag, auch nichts zu essen sehen mag. Erbrechen ist noch viel seltener geworden, aber auch das kommt in sehr seltenen Fällen nochmal vor.
Okay, ich gehöre zu den 9, die es überhaupt nicht getroffen hat. Da, ich habe darauf gewartet, weil es ist ja so das mit, wie soll ich es nennen, ist es ein Vorurteil oder das, was einem einfällt bei Chemotherapie, ist eigentlich Übelkeit. So, das wird mich bestimmt irgendwie ereilen. Mich hat es überhaupt nicht getroffen. Also ich hatte einen nervösen Magen, einen angestrengten Magen von meiner großen Angst vor all diesen ganzen Geschichten. Aber Übelkeit hatte ich Also, nee, hatte ich nicht.
Die Übelkeit kommt übrigens ja auch eigentlich nicht vom Magen. Also, oder höchstens, wenn man sich eine Magenschleimhautentzündung einfängt vor lauter Stress, dann kann es auch Übelkeit aus dem Magen geben.
Ja.
Aber die Übelkeit wird eigentlich im Kopf verursacht, weil das Brechzentrum von der Chemotherapie irritiert wird. Und das liegt halt im Kopf. Und deswegen frage ich auch tatsächlich meine Patientinnen immer vorher so ein paar Testfragen, um auch absehen zu können, ob sie ein höheres Risiko haben für Übelkeit oder eben nicht. Und zwar geht es um solche Sachen wie Reiseübelkeit, Übelkeit bei Schwangerschaften. Wenn jemand sagt, er hat in der Schwangerschaft erbrochen oder ihm wird auf dem Beifahrersitz oder hinten im Auto direkt schlecht oder jemand, der nicht lesen kann im Auto oder im Flugzeug immer Übelkeit erleidet oder auch nur vorwärts Bus und Bahn fahren kann. Das sind die Patientinnen, die sicherlich ein irritableres Brechzentrum haben und eher das Problem mit Übelkeit bekommen könnten. Das ist auch natürlich überhaupt nicht in Stein gemeißelt. Auch da gibt es Patientinnen, die positiv überrascht sind und sagen, oh, ich hatte Angst, weil ich ja doch eigentlich empfindlich bin und haben nichts gehabt. Und es gibt leider auch Patientinnen, die eigentlich von mir jetzt auch als nicht so empfindlich eingeschätzt worden sind, bei denen aber doch ein bisschen Übelkeit gekommen ist. Aber ganz grob stimmt das immer, wenn man diese Testfragen so abfragt. Und die Patientinnen, die schon ein hohes Risiko mitbringen, also empfindlich sind, denen erklären wir natürlich noch viel genauer, wie sie ergänzend zu dieser Tablette, die es vorab gibt, dann im Zweifelsfall nachmittags oder nachts oder am nächsten Tag auch noch vorgehen. Wir geben zum Beispiel immer Zäpfchen mit, weil bei Übelkeit geht das besser, mit Zäpfchen zu arbeiten, als wenn man dann auch noch Tropfen oder Tabletten schlucken müsste, wenn es sowieso Oberkante, Unterlippe stehen sollte. Und dann kann man tatsächlich mit den Zäpfchen gut arbeiten. Und da würden wir dann immer noch mal genau erklären, in welchen Abständen was wie genommen werden kann. Aber das machen dann ja die behandelnden Kollegen.
Ja, ja. Okay, aber diese Tablette, die man vorher nimmt, also eine Stunde vor der Behandlung oder so, da sagtest du, das wirkt auch nicht auf den Magen. Das ist kein Magenschutz in dem Sinne, sondern das wirkt eben auf dieses Brechzentrum.
Richtig, das dämpft das Brechzentrum für ein paar Tage runter.
Okay.
Und wirkt 3 Tage, ohne dass man nochmal was hinterhernehmen muss, was natürlich total praktikabel ist.
Ja.
Also es ist eine super Weiterentwicklung. Ich mache das ja seit 20 Jahren, wie wir immer sagen.
Ja.
Und am Anfang war das völlig anders. Da hatte ich immer quasi eine ganze Station voll liegen mit Patientinnen, die wir nicht hätten nach Hause schicken können, weil denen so schlecht war. Hätten zu Hause gar nicht essen können und trinken können. Und dann mussten wir Infusionen geben bei derselben Chemotherapie, die wir heute geben. Sprich, da ist einfach durch die Weiterentwicklung der Begleitmedikamente wahnsinnig viel passiert zugunsten der Verträglichkeit.
Ja,
das ist super.
Das ist wieder so ein Punkt. Es lebe der Fortschritt in der Medizin jedenfalls.
Total.
Auf jeden Fall. Wie strukturiert sich so ein Zyklus? Kannst du uns das erzählen? Also was?
Also wir hatten ja gesagt, es gibt immer diesen Infusionstag und dann entweder 3 Wochen Pause oder 2 Wochen Pause. Wir bleiben jetzt mal bei diesem Standardmodell, 3 Wochen Pause.
Mhm.
Da hatten wir ja auch schon in der letzten Folge kurz angesprochen, dass wir durch das Treffen auch des Knochenmarks, wo Bewegung ist, wo wir sagen Proliferation stattfindet und wir ja einen Kollateralschaden durch die Chemotherapie dort auch bewirken, ein paar Tage keine weißen Blutkörperchen nachproduziert werden. Gleichzeitig aber weiter aussortiert werden, die alten, sodass wir eine Lücke bekommen, eine kleine Produktionslücke. Und in dieser mittleren Woche, wir haben ja quasi immer 3 Wochen Pause, und in der zweiten Woche, 10. bis 14. Tag, ist immer so ungefähr die Zahl, die ich angebe.
10. bis 14. Tag nach
Chemotherapie, Infusionstag.
Ja.
Da muss man damit rechnen, dass das Immunsystem nicht ganz so gut ist wie sonst. Dass also die Zahl der weißen Blutkörperchen, die ja einen Teil des Immunsystems darstellen, so niedrig ist, dass Abwehr vor allem von bakteriellen Infekten nicht ganz so gut funktioniert. Sprich, wir sagen, in der Zeit ist vielleicht eine Massenveranstaltung nicht die allerbeste Idee oder in einer vollgepackten Bahn morgens fahren auch nicht unbedingt die super Idee. Es wird Patienten geben, wo das auch kein Risiko darstellt, weil die immer noch genug Abwehr haben. Aber da man das meistens vorher nicht weiß und es ein bisschen Blackbox auch immer ist, obwohl wir am Tag 10 ja immer dieses große Blutbild machen, um zu schauen, wie hoch sind denn die weißen Blutkörperchen. Aber das ist auch immer ja nur ein Näherungswert, weil man nicht ganz genau weiß, wann geht welche Patientin wie weit noch runter. Sodass wir einfach vorsorglich sagen, da kann man sich ja mal ein bisschen an der frischen Luft aufhalten, ich würde sagen, Corona-Regeln beachten. Ja. Das wissen jetzt ja alle.
Da sind wir alle geübt.
Fängt man sich am wenigsten ein. Und sonst aber alles andere, also Ernährung, alles andere darf wirklich völlig normal weiterlaufen. Also Sushi vom guten Sushi-Hersteller, Tatar, was auch immer, irgendwie theoretisch auch Infektionsquellen sind, da würde ich überhaupt gar kein Problem sehen. Da habe ich noch nie jemanden gehabt, der da bei dieser Therapie, bei dieser Brustkrebs-Chemotherapie ein echtes Problem bekommen hat.
Was würdest du den Frauen empfehlen, die arbeiten während der? Es gibt ja viele, die sich so wenig eingeschränkt auch fühlen, dass sie weiter arbeiten können. Was würdest du denen empfehlen? Gibt es da eine spezielle Anweisung für diese Tage dann?
Ja, also wir gucken natürlich schon, wer arbeitet was. Also die Erzieherin und die Grundschullehrerin und die Zahnarzthelferin sind vielleicht jetzt nicht unbedingt so die Berufe, die wir gerne arbeiten lassen, einfach weil da absehbar immer wieder hohe Infektionsrisiken ja bestehen, einfach nur als Beispiele für Berufsgruppen. Das Großraumbüro, was nicht gelüftet wird und wo wirklich viele Leute sitzen, ist vielleicht auch nicht ideal. Aber wir haben eine Menge Patientinnen, die gerne weiterarbeiten möchten, um auch so eine gewisse Struktur in ihrem Alltag und eine Ablenkung zu haben. Und grundsätzlich spricht da nichts gegen. Die erste Woche, wenn es einem gut geht und die Übelkeit nicht so das Problem ist, und in den ersten Tagen spielt Müdigkeit manchmal auch noch eine Rolle, sodass ich immer sage, gucken Sie sich mal den ersten Zyklus an. Also die ersten 3 Wochen erstmal krank schreiben und dann mal schauen, wie ist denn so der Ablauf gewesen. Und wenn das alles kein Problem ist, dann kann man in jedem Fall in der Regel die erste Woche und die dritte Woche ganz gut arbeiten. Und dann auch mal schauen in diesem ersten Zyklus, wie weit ist denn das Immunsystem überhaupt betroffen? Es gibt ja, wie gesagt, Frauen, da sind die weißen Blutkörperchen überhaupt nicht doll runter. Und da könnte man vielleicht sogar auch ganz normal in ein Großraumbüro gehen, wenn da jetzt nicht gerade November und die Seuche ist. Aber man kann natürlich zur Not sich auch schützen mit sowas wie Mundschutz. Und wenn jemand wirklich aus existenziellen Gründen wirklich weiterarbeiten möchte, muss, dann kann man zur größten Not natürlich auch diese Senke, dieses Tag 10 bis 14, wir nennen das Nadir, also dieses Immuntief, mit Hilfe einer Spritze dagegen steuern. Also verhindern, dass es überhaupt dazu kommt. Dann würde man tatsächlich einen Tag nach der Chemotherapie, so nach 24 bis 36 Stunden nach der Infusion, geben die Patientinnen sich dann selbst eine Spritze, die das Knochenmark anstachelt, ganz viele weiße Blutkörperchen zu bilden. Und dann hat man erstmal sehr, sehr viele, die dann über diese 3 Wochen Pause wieder abfallen. Das macht man eigentlich nicht, denn das macht natürlich auch Nebenwirkungen. Einige spüren das schon sehr stark auch an den Knochen, dass es sich anfühlt wie Gliederschmerzen, wie bei einer Grippe. Und das ist auch eine sehr teure Spritze, sodass das jetzt eigentlich nicht irgendwie so die Maßgabe ist, dass man das einfach mal so macht, um das zu verhindern, weil es normalerweise nicht erforderlich ist und man da auch so durchkommt. Aber Patientinnen, die zum Beispiel den 2-wöchentlichen Abstand von uns empfohlen bekommen, weil viele Lymphknoten befallen sind oder der Tumor sehr aggressiv ist, die kriegen das immer so. Sonst würde man da gar nicht hinkommen mit diesen 2 Wochen Abständen. Da empfehlen wir dann immer am Tag nach der Chemotherapie abends diese Spritze zu spritzen. Und dann haben die quasi die Möglichkeit, ohne dass sie überhaupt absacken zwischendurch mit dem weißen Blutkörperchen, nach 2 Wochen schon wieder weitermachen zu können.
Okay. Das heißt, für mich, man kann eigentlich sagen, sprecht mit euren behandelnden Ärzten oder sprechen Sie mit den Leuten, denen Sie vertrauen und die das Fachwissen haben. Und dann muss man einfach gucken wahrscheinlich, oder? Sich beraten lassen, wie viel will ich arbeiten und ich probiere mal aus. Und wir gucken zusammen dann, wie es funktioniert und wo wir unterstützen können. Oder ich stelle fest, nee, das bekommt mir gerade gar nicht. Ich brauche im Moment auch mehr Rückzug. Also es ist einfach ein bisschen Try and Error, oder?
Genau, das ist total individuell. Ich würde sagen, da habe ich alles schon gesehen. Und das ist, also ich habe Patientinnen gesehen, die wollten unbedingt arbeiten und haben dann doch festgestellt, das ist eigentlich viel zu anstrengend. So ein halbes Jahr ist auch lang. Und andere Patientinnen, die irgendwie nach ein paar Wochen, wo sie zu Hause gewesen sind, gesagt haben, so fällt mir die Decke auf den Kopf. Mhm. Ich brauche irgendwie auch ein bisschen was für den Kopf und auch Ablenkung. Alle anderen arbeiten auch um mich herum. Ich habe überhaupt niemanden, der morgens irgendwas anderes Netteres mit mir machen kann und mich ablenken kann. Also das muss man sehen. Viele Arbeitgeber bieten ja tatsächlich dann auch Homeoffice oder so innovative Varianten an. Auch da sind wir nach Corona sicherlich noch mal ein Stückchen noch flexibler als das vorher schon bei einigen Arbeitgebern möglich war. Aber da muss man, das hängt ja auch vom Arbeitgeber tatsächlich immer ab.
Ja.
Und wenn man selbstständig ist, muss man einfach gucken, wie man tatsächlich da durchkommt. Da würde man immer, also in diesem EC-Teil würde ich immer denken, die ersten 2-3 Tage nach der Chemotherapie würde ich mir definitiv nicht zu viele Termine reinlegen oder möglichst freischaufeln. Und auch diese mittlere Woche, die Mitte der mittleren Woche, 10. bis 14. Tag, würde ich auch vorsorglich dann erstmal nicht so richtig verplanen. Übrigens auch für private Geschichten, also Familienfeste oder Einladungen sind da auch nicht ideal platziert. Einfach wegen des Infektionsrisikos dann. Ne? Die dritte Woche ist immer eine super Woche für alles. Ja. Einfach weil es da den Patientinnen in der Regel richtig gut geht. Die Kraft ist wieder da, es sind keine Nebenwirkungen mehr groß da. Das ist so die Erholungswoche. Da kann man gut auch mal ein paar Tage wegfahren oder verreisen. Und in jedem Fall eben sich da wichtige Sachen hinlegen, weil die sehr wahrscheinlich gut wahrzunehmen sind.
Genau, Party kurz vor der nächsten.
Ja. Eine gesunde Party bitte nur.
Ja, ja. Gut, das sind die ersten 3 Monate normalerweise bei der 3-wöchigen Pause zwischendurch, zwischen den Behandlungen. Und wenn man da durch ist, also ich war sehr stolz auf mich, als ich da die 4. hinter mich gebracht hatte. Ich fühlte mich auch dann auch schon ganz schön professionell, also routiniert in den Abläufen. Man kennt das alles. Man geht nicht mehr in diese fremde Welt, sondern man hat irgendwie Bezugspersonen auch gefunden. Man kennt den ganzen Ablauf und das hilft ungemein. Und dann gehen wir in die 2. Phase.
Genau, die 2. Phase ist so ein bisschen unterschiedlicher. Also die Basischemotherapie ist das Paclitaxel. P wie Paclitaxel. Das ist ein Taxan, was wöchentlich gegeben wird.
Was ist ein Taxan?
Das ist wieder dieser Überbegriff der Chemotherapiegruppe, die einen bestimmten Wirkmechanismus hat und die ein bisschen neuer ist als das EC. Inzwischen aber auch schon wieder ein alter Hut ist und 15 Jahre auf dem Markt. Aber das Paclitaxel, was man früher 3-wöchentlich gegeben hat, wird jetzt eigentlich in allen Brustzentren, die ich kenne, wöchentlich gegeben, weil es genauso gut wirkt, genauso gut wirkt wie 3-wöchentlich gegeben, aber weniger Nebenwirkungen macht als 3-Wochen-Paket.
Also kleinere Dosen in geringen Abständen.
Richtig.
Okay.
Genau. Das Konzept heißt metronomisch, also wie so ein Metronom in der Musik, tick, 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 was so ein Rhythmus vorgibt. Und dieses wöchentliche Draufschießen, wenn du jetzt das so banal formuliert bekommen möchtest, das funktioniert offensichtlich noch effektiver, als wenn man große Portionen in größeren Abständen gibt. Zumindest ist das für das Paclitaxel so nachgewiesen worden. Und dann haben wir alle vor 2-3 Jahren umgestellt von dem 3-wöchentlichen Vorgehen auf kleine Portionen. So dass es jetzt insgesamt dann 12 Wochen Portionen Paclitaxel sind, statt 4-mal 3-wöchentlich gegeben, wie es vorher war.
Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen diesem ersten Präparat und dann diesem, was wöchentlich gegeben wird?
Du meinst, was die Nebenwirkungen angeht?
Ja, oder was ist der und warum sind es diese unterschiedlichen, warum ist es dieses unterschiedliche Zeug? Erst dies und dann jenes und dann in unterschiedlichen
Abständen. Das ist im Prinzip eine Weiterentwicklung. Man hat einfach geguckt, welche Chemotherapien wirken bei Brustkrebs. Und mit dem EC alleine hatte man halt nur gewisse Heilungsraten, sodass da weiter geforscht worden ist. Ich muss sagen, seitdem ist ja lange nichts gekommen an neuen Chemomedikamenten. Das ist ein Spindelgift, was einfach bei der Zellteilung auch wieder verhindert, dass die neu gebildeten Krebstochterzellen in diesem Fall das schaffen und überleben. Also die werden getötet durch Fehlverteilung der Erbinformationen in diese Tochterzellen. Und das ist einfach ein anderer Wirkmechanismus als bei dem Epirubicin und bei dem Cyclophosphamid, sodass man auch da wieder über dieses Resistenzen verhindern geht und eben versucht, die Zellen zu erwischen, die beim EC möglicherweise noch überlebt haben könnten. Was wir ja nicht wissen. Mhm. Also wenn man neoadjuvant vorgeht und den Tumor noch in der Brust hat, sieht man ja vielleicht noch, dass da irgendwie ein Tumorrest ist. Und wenn man aber schon operiert hat, ist es ja das blinde Vorgehen. Und wie gesagt, wir therapieren ja eigentlich sowieso nicht den Tumor in der Brust, sondern die irgendwohin abgeschwommenen Zellen, sodass das ja alles ein bisschen Blackbox ist und wir nicht ganz genau wissen, ob das erforderlich ist. Aber aus Studien, die ja zahlreich vorliegen, wissen wir, dass es wichtig ist, nochmal ein komplett anderes Medikament einzusetzen und dass man damit eben sehr viel nochmal bewirken kann.
Also das ist wie das Netz etwas engmaschiger spannen nochmal über den Körper, oder?
Ja, ja, oder eben übrig gebliebene Zellen doch nochmal anders jagen, ne? Mit einem anderen Gift jagen, wenn du so willst, mit einem anderen Zellgift jagen.
Die Munition nochmal ändern.
Die Strategie ändern oder wie auch immer. Und dieses Paclitaxel ist quasi der Basisbestandteil. Also wenn man jetzt so ein Standard-Brustkrebs-Chemomodell hat, dann ist es in der Regel dieses 4x EC, was wir eben besprochen haben, dreiwöchentlich gegeben oder bei intensiveren Fällen oder intensiveren Therapievorgehen zweiwöchentlich. Und dann ist ja der Wechsel auf dem Paclitaxel-Teil und das wird dann 12x wöchentlich gegeben, wenn man einen hormonempfindlichen Brustkrebs hat, der nicht HER2, das war ja diese Antenne. Das war ja diese Spezialantenne, gegen die man dann Antikörper braucht.
Nochmal, HER2, das war ein Tumor, der irgendwie spezial war, aber was genau war es?
Das war auch im Prinzip ein Aggressivitätsmerkmal, was man durch eine Färbung an der Zelloberfläche nachweisen kann. Das waren diese HER2-Antennen. Und die Patientinnen, die das haben, bekommen auch dieses Paclitaxel wöchentlich, bekommen aber alle 3 Wochen zusätzlich 2 Antikörper als Infusion.
Ah ja.
Die sich an das HER2 quasi dran docken und verhindern, dass HER2 seine negativen Eigenschaften ausleben kann. Also, dass die Zelle abschwimmt, dass sie schnell sich teilt, dass sie besonders aggressiv ist, das wird dann gebremst. Diese Signalwege werden ausgebremst. Und dadurch, dass dann diese Antikörper, die heißen ja Trastuzumab und Pertuzumab, einfach nur als Namen, wenn die oben an dieser Zelle dann dranhängen, an dieser HER2-positiven Zelle, dann wird diese Zelle auch markiert für das Immunsystem, wie so ein Fähnchen, was da oben dran hängt, dass sie falsch ist und aussortiert werden muss, gekillt werden muss. Also das ist nochmal ein zusätzlicher Wirkmechanismus, sodass alle Patientinnen, die einen HER2-positiven Tumor haben, Paclitaxel und alle 3 Wochen zusätzlich eben diese beiden Antikörper bekommen. Und die Antikörper laufen dann hinterher noch ein Dreivierteljahr weiter, sodass man insgesamt 1 Jahr Antikörpergabe hat. Dann müssen sie aber nur noch alle 3 Wochen kommen. Und wenn man die Antikörper ganz alleine gibt, dann machen sie auch kaum noch Nebenwirkungen.
Okay.
Wobei wir bei den Nebenwirkungen wären.
Genau. Das ist ja das Entscheidende für uns aus unserer Perspektive der Patientin gesehen.
Genau. Also das wöchentliche Paclitaxel wird von den meisten Patientinnen sehr, sehr gut vertragen. Das ist eigentlich der beliebtere Teil, verglichen jetzt mit diesen 3-wöchentlichen EC-Gaben in den ersten 3 Monaten. Das liegt sicherlich daran, dass es eine kleinere Portion ist infolge dieser Wochengaben und dass auch keine Übelkeit verursacht wird. Also das kann man ausschließen. Keiner hat wirklich Übelkeit in diesem zweiten Teil und man braucht auch gar keine Medikamente gegen Übelkeit vorsorglich zu nehmen.
Das ist gut.
Ja, das ist für, vor allem für die Patientinnen, die Übelkeit als Problem hatten, eine Erleichterung. Und es ist aber auch für die, die noch gar nicht wissen, was auf sie zukommt, eine Erleichterung zu wissen, wenn Übelkeit kommt, dann kann sie mich nur im ersten Teil treffen.
Ja.
Also im allerschlechtesten Fall 4-mal eine Woche oder 10 Tage. Und dann ist das definitiv durch, dieses Thema. Das Hauptrisiko in diesem zweiten Teil, das Hauptrisiko, was man jetzt auch so medizinisch betrachten würde, ist die Polyneuropathie.
Das ist ja diese. Das musst du uns erklären.
Ja, selbstverständlich. Das ist diese Nervenendenschädigung, die durch das Paclitaxel oder durch die Taxane verursacht werden kann. Und ich erkläre den Patientinnen immer, dass man dann in der Regel über ein Kribbel oder Kribbelmissempfindungen bis hin zu schmerzhaften Missempfindungen oder einem Taubheitsgefühl im Bereich der Zehen und der Finger redet. Und das fängt natürlich, wenn es anfängt, an den Fingerkuppen an, also in den Bereich der Fingerendglieder und bei den Zehen ebenfalls, also an den Zehenspitzen Und wenn sich das dann weiter ausbreitet oder der Schädigungsgrad höher wird, was über die Zeit passiert, wir reden ja über 12 Zyklen und bei den meisten Patientinnen, bei denen das überhaupt merklich wird, fängt das so um den 6., 7., 8. Zyklus an und steigert sich dann von Zyklus zu Zyklus ein Stück weit. Das ist jetzt dann nicht immer 1 plus 1 gleich 2, also in Riesenschritten, aber immer so ein bisschen Grad mehr. Ja. Und dann kann das auch sein, dass nicht nur die Intensität, also von mal so ein bisschen Taubheitsgefühl, wenn man drauf tippt mit einem anderen Nagel oder mit einem Stift, merkt man das irgendwie ein bisschen anders, sondern eben bis hin zu wirklich, ja, so wie Ameisen laufen oder dass es sich komisch anfühlt, wenn man irgendwie drankommt, bis hin zu wirklich, ja, so einem schmerzhaften Gefühl, wie man das kennt, wenn die Finger oder die Hand eingeschlafen ist und dann wieder aufwacht. Das sind so ein bisschen die Schädigungsgrade. Und im allerschlimmsten Fall, aber da muss man sagen, habe ich in diesen ganzen vielen Jahren, die ich das mache, 2, 3 Patienten, wo sicherlich auch andere Sachen noch eine Rolle gespielt haben, wie Genetik oder Vorerkrankungen, gibt es wirklich dann auch einen Schaden, dass man einen Kraftverlust hat und also wirklich Bewegungseinschränkungen hat. Aber das versuchen wir tunlichst zu vermeiden, indem ja jedes Mal, wenn die Patientin wiederkommt, gefragt wird, wie es ihr geht. Und sobald eben ein Hauch von Polyneuropathie, so wie wir das nennen, also Nervenirritation, berichtet wird, fragen wir ja intensiv immer nach und versuchen auch genau den Zeitpunkt abzupassen, wo das Risiko zu groß erscheint, um das weiterzuführen. Also jede Chemotherapie, das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen, kann zu jedem Zeitpunkt beendet werden. Und dann ist das auch nicht alles umsonst gewesen, sondern jeder Zyklus, der drin gewesen ist, hat auch schon gewirkt. Das heißt, es ist nicht das Ziel, vorzeitig abzubrechen, aber bevor man Dauerschäden riskiert, die möglicherweise eben vermeidbar sind, wägen wir sehr, sehr gut ab, wenn jemand starke Nebenwirkungen hat, was wir noch riskieren, wo Kosten und wo Nutzen sind. Ne?
Ja, diese Nebenwirkungen, du sprachst von Nervenenden, die möglicherweise geschädigt werden können. Das sind aber dann nur Nervenenden in den Händen und den Füßen oder auch vielleicht an der Nase und den Ohren? Oder wieso ist es nur an den Gliedmaßen?
Ja, das ist eine richtig gute Frage. Also an der Nase und an den Ohren habe ich noch niemanden klagen gehört. Das beschränkt sich tatsächlich auf die Extremitäten, also okay, auf Hände und Füße. Ja. Das wird was mit den Nervenbahnen und mit der Länge der Nervenbahnen zu tun haben. Warum das da besonders empfindlich ist, kann ich dir überhaupt gar nicht beantworten. Aber es ist tatsächlich, es sind die Hände und die Füße und dann eben aufsteigend Richtung Körperstamm. Also im Zweifelsfall ist es dann an dem Bereich der Füße dann zum Beispiel erst Zehen, dann der Vorfuß, dann vielleicht die ganze Fußsohle. Ja, so lange warten wir eigentlich nicht ab, ne? Aber okay, im schlechtesten Fall ginge es dann quasi den Unterschenkel hoch und so weiter.
Ja. Okay, also ich habe das gehabt am Ende dieser zweiten Phase. Für mich war es ein Gefühl, wie ich es kenne oder kannte, wenn man zu lange in einem zu engen Schuh gelaufen ist, dann hatte ich manchmal auch solche Gefühle. Dann war irgendwie der Zeh vorne nicht mehr so gut durchblutet, möglicherweise durch zu wenig Bewegung oder so. Und das war ein ähnliches Gefühl. Aber das habe ich aber auch, also ich muss ehrlich sagen, zu allem, was der Mensch so an sich merkt beim Duschen morgens, ist das, braucht schon besondere Aufmerksamkeit. Also sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Insofern kann ich sagen, ich habe das auch nach der Behandlung noch länger gehabt und man kann damit leben. Also es gibt Schlimmeres.
Und bei den meisten geht es auch wieder weg, muss man
ja
auch
also ganz klar sagen. In den Händen ist es eigentlich ganz weggegangen. Da habe ich mich am Anfang manchmal gewundert, dass mir was aus der Hand gefallen ist oder so und dachte, huch, was ist das? Das ist total weggegangen, auch nach wenigen Wochen schon. Und jetzt ist es nur noch in den Füßen ein bisschen.
So soll das auch tatsächlich sein. Wir bieten tatsächlich den Patientinnen an, dass sie die Hände und die Füße kühlen. Das machen wir mit sehr improvisierten Methoden, also wirklich mit so Gel-Kühlkompressen, die die Patientin aus hygienischen und logistischen Gründen selbst mitbringen, tiefgekühlt mitbringen und dann tatsächlich in der Zeit, wo die Infusion läuft, also jetzt nicht wochenlang, sondern wirklich nur während der Chemotherapieinfusion und möglichst noch ein, zwei Stündchen hinterher, also solange viel Chemo im Körper herumschwimmt, dann wirklich gezielt die Hände und die Füße ein bisschen herunterkühlen, nicht tiefkühlen, da macht man sich Kälteschäden, sondern eben milde Kälte da in dem Bereich applizieren. Viele ziehen erstmal Socken drunter oder auch dünne Handschuhe drunter, damit das eben nicht zu kalt wird. Und das ist nochmal ganz wichtig, auf gar keinen Fall so kühlen, dass es wehtut oder sehr unangenehm ist, dann kann das nur einen Kälteschaden machen. Also Zieltemperatur, ohne dass man ein Thermometer reinstecken muss, sollte so 10 bis 12 Grad sein. Also wie im Herbst oder im Frühjahr ohne Handschuh draußen rumrennen. Und dadurch erreicht man eine geringere Durchblutung der Hände und der Füße. Und wenn die Hände und die Füße geringer durchblutet sind, kommt weniger Chemotherapie dort an und kann dort weniger Schaden anrichten. Und es gibt im Umkehrschluss keinen Hinweis darauf, dass jemals im Bereich der Hände und im Bereich der Füße eine Metastase aufgetreten wäre, sodass man dort offensichtlich keine Chemotherapie braucht und das bedenkenlos machen kann. Also das mache ich bei meinen Patientinnen seit eigentlich 10 Jahren und das funktioniert auch gut. Und inzwischen gibt es tatsächlich auch Gerätehersteller, die solche Kühlgeräte für die Hände und die Füße entwickeln, sodass ein bisschen praktikabler als mit Kühlakkus und Kühlkompressen, die ja dann doch auch verrutschen und so ein bisschen immer mit Bastelei zusammengehalten werden müssen, das dann kontinuierlich gekühlt werden kann, auch mit einer gleichbleibenden Temperatur. Aber das ist im Moment noch in der Erprobung und auch noch keine Kassenleistung wieder. Ähnlich wie bei der Kühlkappe der Haare, ne? Da ist ja dasselbe Konzept.
Genau, wollte ich gerade sagen, das ist dasselbe Prinzip mit dem Kopf, dann mit den Haaren.
Korrekt, ja. Genau. Und dadurch kann man tatsächlich den Grad, also für die Kühlgeräte ist es ganz gut in Studien bewiesen worden, dass man die Rate der Polyneuropathien dadurch deutlich senken kann. Das mit diesen selbstgebastelten Kühlmethoden ist schwerer zu belegen, sodass es da keine guten Daten gibt. Denn das macht ja dann auch jeder anders und die Temperatur ist immer ein bisschen anders. Also das ist wissenschaftlich schwierig. Aber ich habe immer aus den Reha-Kliniken, wo meine Patientinnen hingehen, und von nachbehandelnden Ärzten gehört, dass sie merken, wer gekühlt hat und wer nicht gekühlt hat. Und dass sie sagen, dass die Patientinnen, die gekühlt haben, doch viel, viel weniger Schaden oft haben. Sodass sich das auf jeden Fall lohnt, dass ihr, liebe Hörerinnen, wenn ihr denn betroffen seid, das einmal mit euren behandelnden, onkologisch behandelnden Kollegen besprecht, ob es die Option gibt vor Ort oder ob ihr es einfach selber machen dürft. Das ist ja was man jetzt nicht ärztlich machen muss, sondern selbst machen kann tatsächlich. Und das lohnt auf jeden Fall. Und wenn was übrig bleibt an Polyneuropathie oder zum Ende der Chemotherapie da ist, empfehlen wir auch ganz klar, aktiv dagegen anzugehen mit verschiedenen Methoden, die aus dem Bereich der Ergotherapie im Wesentlichen kommen. Das funktioniert alles über Stimulation, über Anregen, über verschiedene Sinnesreize geben. Im Sommer sagen wir ja immer gerne barfuß laufen am Strand oder auf der Wiese. Ideal ist so ein Barfußfühlpfad, aber man kann ja nicht jeden Tag zum Barfußfühlpfad fahren. Also einfach in der Wohnung, im Haus, überall möglichst viel barfuß rumrennen. Ja. Und viel mit den Händen machen. Also Handarbeit ist gut, alles was wirklich, also Musikinstrumente spielen, alles was man kann, was man mag. Und ansonsten kann man tatsächlich auch sich Schuhkartons befüllen mit verschiedenen Materialien, wie Sand, nicht gekochter Reis, Linsen, Erbsen, Bohnen. Sowas läuft auch oft in den Reha-Kliniken oder in den Ergotherapiepraxen. Kann man aber auch schon mal zu Hause einfach ganz pragmatisch selber anfangen mit 5 Schuhkartons, die man sich aus dem Schuhladen holt und dann so unterschiedlich befüllt mit irgendwas, was man vielleicht auch im Keller findet, eine Muschelsammlung oder eine Murmelsammlung, und dann einfach darin herumstampft, immer mal ein paar Minuten, 2-3 Mal am Tag. Und dasselbe kann man mit den Händen ja auch machen, indem man darum herumgreift und dadurch einfach unterschiedliche Sinnesreize anbietet. Das scheint wirklich gut zu funktionieren. Und es gibt tatsächlich auch mittlerweile sporttherapeutisch auch Möglichkeiten mit Spezialgeräten, mit so einer Rüttelplatte und solchen Dingen, wirklich Schäden zum Rückbilden zu bringen.
Ein Kollege von dir erzählte mir, dass er eine Geigenvirtuosin in Chemotherapie begleitet hat. Und die hatte das mit den Händen und war natürlich in heller Aufregung. Und ist alles wieder wunderbar. Sie spielt wieder und hat keine Beschwerden mehr. Also ja, das war für mich ein echter Lichtblick. Da habe ich gedacht, also so drauf angewiesen bin ich jetzt nicht. Und dann wird es schon alles gut gehen. Und es ist alles gut gegangen. Und ich finde diese Anregung, das sind ja sehr kreative Ideen mit Murmelkästen und so. Ich denke auch im Hefeteig mit den Händen.
Richtig.
Oder so statt oder stricken oder backen, statt die Maschine in Gang zu setzen, dann vielleicht einfach mal mit der Hand.
Gartenarbeit oder auch was auch immer.
Jetzt,
also egal was, einfach irgendwie aktiv sein und viele Sinnesreize anbieten. Ich habe auch schon mal Patientinnen gehabt für die Füße, die sich im Baumarkt, dann gibt es ja verschiedene Sisal und Kunstrasen und Schleifpapier und was auch immer. Die haben sich wirklich so ein paar kleine Materialmuster besorgt und dann immer hingelegt, sind da drüber gelaufen.
Super.
Weil die nicht so viele Bodenbeläge hatten. Also da kann man sich, glaube ich, sehr gut behelfen. Mhm. Was auch gut funktioniert, sind ergänzend funktioniert, sind Warm-Kalt-Wechselbäder à la Kneipp. Mhm. Und weil das mit der Duschbrause ja nicht so ganz kontinuierlich funktioniert, empfehle ich dann immer 2 Spülschüsseln, so wie man es früher hatte.
Ja.
Einfach aus dem 1-Euro-Shop zu besorgen und in die Duschwanne einfach reinzustellen oder wo auch immer man morgens duscht und einfach mit einmal mit warmem Wasser, einmal mit kaltem Wasser zu befüllen und da dann eben die Füße im Wechsel zu stimulieren. Dasselbe kann man mit den Händen ja auch so machen. Also das sind einfach nochmal so ganz praktische Tipps, wie man einfach schon mal selbst anfangen kann. Viele gehen ja wirklich dann nach Abschluss der Chemo auch in die Reha, wo gezielt an solchen Sachen auch gearbeitet wird. Und einfach ganz wichtig ist, dass man ja nicht bei dieser vorsorglichen Chemotherapie über Grenzen hinausgeht, sondern dass die betreuenden Ärzte natürlich ja zuhören und gucken, dass man keinen Schädigungsgrad riskiert, der zum Beispiel eine Berufsunfähigkeit oder tatsächlich auch ein Alltagsproblem hinterher mit sich führt, dass man das riskieren würde.
Ja.
Da wird man immer vorher abbrechen.
Für mich heißt es nochmal, was wir ganz am Anfang mal gesagt haben, in dieser Zeit braucht man für sich selber Aufmerksamkeit und vielleicht mehr Zeit, als man im sonst im Alltag für sich selber hat. Man muss, das ist meine Erfahrung, für sich einfach wirklich mehr Zeit nehmen und mehr Aufmerksamkeit, als man es wahrscheinlich im Alltag sonst hat.
Unbedingt. Also zum Beispiel auch dieses Schleimhautthema, das hatten wir bei EC jetzt noch gar nicht so besprochen. Die meisten Patientinnen haben aber tatsächlich auch im zweiten Teil noch mehr Schleimhautprobleme. Da reden wir vor allem über eher banalere Sachen wie trockene Augen, trockene Nase. Der Mund macht aber eben vor allem bei vielen Patienten Probleme. Und ich empfehle wirklich allen Patientinnen, dass sie vorsorglich schon mal mit sowas wie Ölziehen anfangen.
Eine gute Nummer.
Ja. Und ich bin jetzt nicht die Ayurveda-Expertin und meine das auch gar nicht ayurvedisch, dass man da 15 Minuten, und es muss auch nicht das Leinöl sein, das teure, aber einfach, dass man gutes Öl, was man in den Mund nehmen mag. Und das ist oft unter Chemotherapie nicht unbedingt irgendein Öl, was sonst schmeckt. Also viele kommen am besten klar mit sowas wie Zitronenöl oder Minzöl. Man kann sich das ja auch selber aromatisieren, indem man einfach die Verschlusskappe einmal abhebelt und da was reinraspelt oder reinschmeißt.
Das ist eine gute Idee. Das habe ich nicht gemacht.
Dass es so ein bisschen frisch schmeckt.
Ja, super.
Man kann auch natürlich teuer Mundöle kaufen oder bestellen. Aber man kann sich das auch tatsächlich ganz normal selbst machen mit irgendeinem neutralen Öl. Oder was ich immer empfehle, ist, dass man bei Rewe oder Edeka oder wo auch immer, oh, das durften wir bestimmt nicht sagen, also bei einem Supermarkt um die Ecke,
genau,
der gut sortiert ist, wo verschiedene Öle angeboten werden, dass man so kleine Probierfläschchen in der Salatölecke. Wir reden natürlich über Speiseöle und nicht über Körperpflegeöle, weil wir ja über den Mund reden. Auch das sei nochmal ausdrücklich erwähnt, dass ihr euch da einfach mal einmal umschaut und schaut, was könnte ich mir denn vorstellen, in den Mund zu nehmen. Also Sesamöl geht vielleicht auch ganz gut oder Nussöl und dann einfach erstmal kleine Fläschchen mitnehmen. Und man braucht da ja morgens so einen guten Teelöffel, knappen Esslöffel, den man einfach in den Mund nimmt und dann so ein bisschen hin und her bewegt, so lange wie es halt geht. Ich würde auch ihn nicht runterschlucken, auch das nicht aus ayurvedischen Aspekten, sondern einfach nur, um die Kalorien schon mal zu sparen. Die würde ich lieber leckerer essen. Und es geht wirklich nur um quasi Zahnfleisch und Schleimhautpflege im Mund, damit möglichst keine wunden Stellen entstehen und keine Aften entstehen.
Aften, also, das sind diese kleinen entzündeten Stellen, auf
die man von ungewaschenem Obst oder so auch manchmal kriegt, ne? Die furchtbar wehtun.
Ja.
Und die einfach dadurch, dass das eben Schleimhaut auch etwas ist, was über Regeneration immer wieder irgendwo betroffen ist von der Chemotherapie, dadurch, dass die Regeneration nicht funktioniert, dass man da auf jeden Fall schaut, dass man das gut pflegt.
Also ich kann beisteuern. Ich habe das mit einem guten Olivenöl gemacht. Dazu hatte ich irgendwie ein gutes Verhältnis. Also ich fand den Geschmack angenehm, obwohl er auf nüchternen Magen morgens schon immer, muss man sich dran gewöhnen, fand ich. Aber mit dem Olivenöl kam ich eigentlich ganz gut klar. Und es hat tatsächlich einen großen Unterschied gemacht.
Ja.
Das ist mir richtig aufgefallen. Also das war nicht die reine Prophylaxe, sondern das war wirklich spürbar. Das war weniger trocken, die Schleimhaut weniger empfindlich, weniger entzündet für die Zeit, die ich das durchgehalten habe.
Also ich habe das tatsächlich aus der Sprechstunde gemerkt. Wir haben früher immer eine sogenannte Stomatitis-Gurgellösung aufgeschrieben, literweise.
Was ist Stomatitis?
Das ist diese Mundschleimhautentzündung. Und diese Gurgellösung ist eine Mixtur aus 4-5 Bestandteilen, die pflegen, die synthetisch hergestellt sind und zusammengemixt werden. Ich würde sagen, da gingen hunderte von Rezepte früher über meinen Tisch pro Woche. Das brauche ich kaum noch. Also es sind wirklich wenige Patientinnen, die damit irgendwie noch weiter arbeiten müssen. Die meisten kommen, wenn sie konsequent von Anfang an dieses Ölspülen machen und ergänzend zum Desinfizieren mit Salbeitee, wo man sich einfach morgens eine Tasse kochen kann, im Bad stehen lassen kann. Oder wenn man unterwegs ist, auch in der also wenn man berufstätig ist, vielleicht auch eine kleine Flasche einfach mitnimmt und dann einfach immer, wenn man am Bad vorbeikommt, sage ich, einmal einen Schluck in den Mund nimmt, spült, gurgelt, auch hinten den Rachenbereich unbedingt gurgeln, sonst kriegt man immer so Halsschmerzen, so latente, so wie Halskratzen, als ob man einen Infekt hätte, aber das ist dann einfach nur die Gereiztheit des Rachenrings hinten. Und mit dem Salbeitee kann man da eben auch noch desinfizierend einwirken, dass man möglichst keine Infektionen bekommt. Wenn eine offene Stelle auftritt, die schmerzhaft ist, funktioniert super mit Myrrhetinktur zu gurgeln. Kriegt man in der Apotheke und die wird dann auch ein bisschen angemischt und aufgelöst im Wasser. Und man kann es auch auftupfen auf diese Stellen mit so einem sauberen Q-Tip zum Beispiel. Es gibt natürlich auch andere Präparate, aber das sind so die ja eigentlich naturheilkundlichen, würde ich sagen. Und so ein bisschen ist das ja auch Heilkräuter.
Ja.
Schade, also damit kann man auf keinen Fall was verkehrt machen mit diesen Ansätzen und Hausmittelchen. Und es hilft.
Ja. Gegen Ende, man ist dann ja schon, wir sind ja in der zweiten Phase sozusagen des halben Jahres, in den zweiten 3 Monaten. Ich habe gemerkt, ich war angestrengt. Also einfach über die Länge der Therapie, das habe ich gemerkt, dass mein Körper schon einiges weggesteckt hatte und dass ich mehr mit Müdigkeit und auch mal irgendwie bisschen depressiven will ich gar nicht, also das ist ja immer gleich ein großes Wort, das trifft es nicht, aber gedrückte Stimmung, also mein Antrieb, Dinge zu tun, anzugreifen, kreativ zu sein, Ideen zu haben, das war deutlich eingeschränkt.
Das höre ich auch ganz oft. Gegen Ende ist die Luft raus. Ich frage mich immer, ob, wenn ich ankündigen würde, dass wir ein Jahr Chemo machen müssen und nach einem halben Jahr, ob es dann genauso wäre, ob das auch so ein bisschen Psychologie ist. So ein bisschen ja wie vor den Sommerferien, ne? Da denkt man ja auch, man kann nur bis dahin und nicht weiter und ist so ein bisschen vielleicht auch Einstellung.
Eine innere Uhr, meinst du so?
Glaube ich schon. Wenn man irgendwie denkt, dann ist vorbei und dann am Ende haben irgendwie alle keine Lust mehr. Das ist ein bisschen, glaube ich, auch Einstellung und Haltung. Aber ist es natürlich auch körperlich, denn ein halbes Jahr Chemo ist anstrengend. Das kann man auf gar keinen Fall in Abrede stellen. Wichtig ist, dass man wirklich die ganze Zeit möglichst sich bewegt und Sport treibt, um gegen anzugehen. Ich bringe immer dieses Beispiel mit der Treppe, mit der Wendeltreppe. Wenn man einmal anfängt, die Treppe runterzusteigen, so von der körperlichen Fitness, dann geht's steil bergab, ne? Oder in schnellen Kurven bergab. Und man muss ein bisschen gucken, dass man mindestens die Stufe hält, auf der man vorher gewesen ist und möglichst sogar versucht, die Treppe wieder hochzusteigen. Also sich irgendwie kleine, jetzt von der körperlichen Fitness, Herausforderungen vorzunehmen und sich das wirklich zurückzuerarbeiten. Ansonsten geht das wirklich immer weiter bergab und je weniger Muskelmasse man hat, desto schlapper wird man. Dann ist es so ein Teufelskreis, in dem man sich da bewegt und abwärts bewegt. Also das heißt wirklich aktiv, auch wenn man eigentlich schlapp ist, und keine Lust hat, zumindest gucken, dass eine Basisfitness erhalten bleibt. Und wenn es dann mal ein paar Tage, vor allem im ersten Teil nach EC, nicht gut geht, dann muss man halt in den, da sind ja dann nochmal 2,5 Wochen oder auch beim 14-tägigen Vorgehen nochmal 10 Tage, wo es sicher besser gehen wird. Dann würde ich euch ganz dringend empfehlen, liebe Hörerinnen, dass ihr dann die Zeit wirklich für Sport und Bewegung nutzt, um einfach die Fitness wieder aufzubauen. Und das wird euch gut tun. Das ist immer die Rückmeldung. Manchmal habe ich da Patientinnen vor mir sitzen, die denken auch, die Frau Professor Höfling, die spinnt, was erzählt die mir? Ich sehe es dann immer schon im Gesicht, wie unglaubwürdig ich da bin. Aber ich kriege eigentlich immer zurückgespiegelt, dass sobald sie sich aufgerafft haben, dass sie gemerkt haben, dass es ihnen gut tut und dass sie es nur deswegen auch hinterher gut hingekriegt haben.
Ich denke mal, es kommt ja auch auf das persönliche Maß an. Also ich würde nicht eine Strecke, also dass man sich nicht zu viel vornimmt und dann frustriert ist und denkt, oh, ich habe es nicht geschafft, ich bin schlecht und ein Versagerin, sondern dass man wirklich die Einheiten so wählt, dass sie leistbar sind.
Absolut sinnvolle Trainingspläne, ja, wenn man überhaupt über Trainingspläne spricht, aber jemand, der vorher nie gejoggt ist, soll natürlich auf gar keinen Fall unter Chemotherapie anfangen, Marathon zu laufen oder daraufhin zu trainieren, ganz im Gegenteil. Nein, einfach das Maß halten und ein bisschen vielleicht gucken, ob man die viele Zeit, die ja doch auch ist in der Chemotherapiezeit, nutzt, es ein bisschen auszubauen, aber unbedingt nur in kleinen Schritten und mit Augenmaß. Mhm.
Mir ging es ja am Ende der Zeit so, dass ich wegen Missempfindungen in Füßen und Händen eigentlich früher aufhören wollte. Und als ich dann das letzte Mal da war und nach Hause gefahren bin und dachte, und jetzt nicht wieder hin, da fühlte ich mich so verloren, dass ich dann doch weitergemacht habe. Und alle wunderten sich, was machen Sie denn hier? Aber das ist, glaube ich, auch so ein, womit man vorher ja überhaupt nicht rechnet. Man denkt ja, okay, ich bin froh, wenn ich da durch bin. Aber das ist auch eine Zeit der Betreuung, der Sicherheit, was das alles gibt.
Ich glaube, wir müssen einmal klarstellen, dass du keine Extras hinten noch dran gekriegt hast, sondern dass wir gesagt haben, na, dann hören wir halt nach 10 Mal auf. Ja. Und dann hast du die letzten 2, glaube ich, ja, gemacht. Ne? Ja, ja. Also, dass wir die 12 voll gekriegt haben. Also, ja, es gab genau keinen Zuschlag. Den gibt es in der Regel nicht. Nicht, dass jetzt alle Angst kriegen, die uns zuhören. Aber ja, das ist so. Also ich in der Verabschiedung, im Abschlussgespräch höre ich auch ganz oft diese Verunsicherung und kriege auch ganz oft hinterher nochmal Anrufe oder Patientinnen, die nochmal wiederkommen wollen, weil sie sich dann eben nicht mehr so, ja, geborgen und geführt fühlen. Dass diese Sicherheit ist schon, glaube ich, bei einer guten onkologischen Betreuung die ganze Zeit dann auch gegeben. Ja. Und da entsteht bei vielen so ein Loch hinterher, in das sie fallen. Manchmal auch erst nach der Strahlentherapie, denn die kommt ja dann nach der Chemotherapie bei den meisten Patienten noch. Aber sobald so dieser Terminkalender leerer wird und nicht mehr alleine, ja, ist ein Rhythmus durch ständig wiederkehrende Termine, tagtäglich hinterher in der Strahlentherapie und bei uns ja wöchentlich, ist, ja, da kommt eine Leere und dann springt der Kopf an, ne, und fängt an zu rattern und zu denken. Das ist für ganz viele ein großes Problem. Aber auch da hilft dann natürlich erstens, sich wieder vertrauensvoll an den betreuenden Gynäkologen, die betreuende Gynäkologin zu wenden. Oder wer auch immer sich zuständig fühlt, dann hinterher für die Nachbetreuung und eine gute Struktur schaffen. Ja. Pläne schaffen, wie werde ich wieder fit, einfach ablenken. Sinnvoll ablenken mit Dingen, wo wir wissen, dass sie gut gegen Brustkrebs sind und einem selbst gut tun.
Ja.
Wir haben ein Protokoll, bevor wir jetzt hier in die Zukunft schweifen.
Okay.
Noch vergessen nicht, dass wir die Gruppe der Triple-Negativen jetzt gar nicht erwähnt haben. In dem zweiten Teil, die Triple-Negativen Tumoren waren ja die, die nicht hormonempfindlich sind und kein HER2 haben. Und diese Patientinnen bekommen in diesen zweiten 3 Monaten 2 Medikamente. Immer am selben Tag hintereinander gegeben. Und zwar ist es dann neben dem Paclitaxel noch ein Platin-Derivat. Also Platin ist auch eine Gruppe Chemotherapie und die bekommen dann das Carboplatin noch dazu.
Platin ist aber jetzt nicht das Platin, was mir jetzt vor Augen schwebt.
Nee, das ist nicht, also das ist nicht das Platin. Es ist nichts, was einen dann veredelt innerlich. Aber was eben diese triple-negativen Tumorzellen besonders gut angreift. Das hat man ursprünglich herausgefunden über die Gruppe der Patientinnen mit erblichem Brustkrebs. die ja übermäßig häufig so einen triple-negativen Brustkrebs auch haben. Und da hat man herausgefunden, dass Carboplatin, was vorher bei Brustkrebs gar nicht so ein Medikament war, was eingesetzt wurde, sondern eher aus anderen onkologischen Bereichen kommt, dass das besonders gut funktioniert, weil der Wirkmechanismus diese Zellen so gut erwischt. Und es ist seit einigen Jahren jetzt tatsächlich Standardbestandteil dieser zweiten Chemotherapie, dieser zweiten 3 Monate bei den triple-negativen Patientinnen geworden. Von den Nebenwirkungen ist es so, dass das Paclitaxel den Standardnebenwirkungsteil macht, den wir eben besprochen haben, also Polyneuropathie, relativ wenig Blutbildveränderungen, dann diese Müdigkeit am Ende und die Schleimhautnebenwirkungen. Und durch das Carboplatin kommt aber tatsächlich hinzu, dass die Patientinnen mehr Probleme mit der Blutbildung haben, viele zumindest. Jetzt auch überhaupt nicht vergleichbar mit Leukämie-Chemotherapien oder solchen Dingen, aber schon mehr, ich sage jetzt mal flapsig, Gehampel mit sowohl dem roten Blutfarbstoff, dass wir auf den Hb-Hämoglobin-Wert auch mal gucken müssen.
Genau, das, was man so als Eisen, oder? Also Eisen. Die Sauerstofftransporteure.
Genau, Eisen steckt nur drin, aber es, genau, Hämoglobin ist ja quasi genau der rote Blutfarbstoff, wenn du so willst. Und genau dadurch, dass darüber Sauerstoff transportiert wird, wenn Leute wirklich blutarm sind, also eine Anämie haben, werden sie natürlich noch schlapper. Das heißt, da gucken wir natürlich dann auch wöchentlich mit drauf. Und oft ist es gar nicht der Eisenmangel, der dahinter steckt, sondern wirklich diese richtige Bildung. Dadurch, dass im Blut, im Knochenmark nicht mehr genug Blut nachgebildet wird, dass es eher da scheitert als am Bestandteil, am Baubestandteil Eisen. Aber wir messen dann die Eisenwerte, gucken, ob man Eisen nehmen sollte oder ob das sowieso nichts bringt und man tatsächlich dann eher mal längere Pausen machen müsste oder man tatsächlich auch was spritzen müsste, was das wieder anhebt. Das ist sehr selten. Also in der Regel kann man einfach zuschauen und gucken, wie es dem Patienten geht. Und am Ende, in dem Moment, wo wir aufhören, Chemotherapie zu machen, hört das Problem auch auf und erholt sich auch relativ zügig wieder. Und dadurch, dass es wöchentlich ja absackt, dieser Hb-Wert, gewöhnen sich die Patientinnen auch daran und lernen quasi mit ihrem Niveau da auch ganz gut zu leben. Also ein richtig ernsthaftes Problem macht es uns selten. Auch die Blutplättchen, die Thrombozyten fallen in diesem Teil bei den triple-negativen Patientinnen, die Platin dazu bekommen, manchmal ab. Aber niemand bekommt da Blutungen oder Blutergüsse, so schlimm fallen die nie, sacken die nie runter. Und die weißen Blutkörperchen sind auch stärker, als wenn man nur das Paclitaxel gibt, betroffen. Aber auch ja nur bei einem kleinen Teil Patienten so, dass wir gegen anspritzen müssen, wie wir das am Anfang schon mal einmal besprochen haben.
Die weißen Blutkörperchen sind für die
Für das Immunsystem, ja. Genau. Das spielt im zweiten Teil sonst überhaupt nicht so die Rolle. Wenn man nur Paclitaxel alleine gibt, braucht da eigentlich fast niemand Unterstützung. Aber wenn man das Platin dazu gibt, dann haben wir schon einen Teil Patienten, wo wir dann sehen, oh, nach ein paar Wochen müssten wir entweder ständig warten, was dann auch biologisch nicht so richtig sinnvoll ist. Und die wollen ja auch irgendwann mal fertig werden. Das ist auch psychologisch immer schlecht, Patienten wieder wegzuschicken, sodass wir bei einigen uns dann entschließen, dass wir dann am 3. und am 4. Tag so kleine Portionchen von dieser Spritze, die die weißen Blutkörperchen zum Steigen bringt, verabreichen. Also das ist noch die Besonderheit bei diesem Anteil der Patienten, die triple negativ sind und Carboplatin dazu bekommen. Mhm. Und wir hatten ja die HER2-positiven Patienten eben schon mal angesprochen und gesagt, dass die Antikörper dazu bekommen. Diese beiden Antikörper alleine gegeben machen extrem wenig Nebenwirkungen. Das ist ja auch keine Chemotherapie, sondern wirklich ein Antikörper.
Was heißt Anti gegen Anti?
Gegen diese Antenne, wenn du so willst. Die docken sich an diese Antenne an und blockieren dann diesen Signalweg. Also es ist ein Molekül, was da außen dann dranhängt und zu dieser Blockade führt. Und wenn man Chemotherapie, also Paclitaxel und die Antikörper bekommt, das ist ja diese Überlappung, haben wir ja nur dieses Vierteljahr, wo die Chemo noch läuft, da haben einige Patientinnen Durchfälle. Das ist aber auch nur eine von 10. Wir geben immer schon direkt ein Durchfallmedikament für die Handtasche quasi mit und sagen, das kann kommen. Das ist sehr selten schlimm. Also so, dass es wirklich alltagseinschränkend ist. 9 von 10 haben das gar nicht. Und auch die, die es haben, lernen da relativ schnell dann, was sie essen dürfen und was dann doch vielleicht ein bisschen zu viel Darmirritation macht. Aber das wäre nochmal was, was wir da ja, gezielt ansprechen würden. Und auch ebenfalls wenige Patientinnen haben da Hautirritationen, die aussehen wie Akne. Also auch im Bereich, wo man Akne, Pubertätsakne sehen würde, also an den Nasenflügeln, Wangen, Stirn, Kinn, Dekolleté, Rücken, oberer Rücken. Und das sieht dann auch aus wie Akne, manchmal auch wirklich so wie Pickelchen, also auch wie entzündete Pickelchen. Und wir behandeln es auch genauso wie Akne, wenn jemand da wirklich doll betroffen ist. Also von mal ein bisschen Cortisoncreme drauf tupfen bis hin zu auch antibiotikahaltige Salben, wenn es so ganz blöde Entzündungen dann mal gibt. Das ist wirklich sehr selten, nicht, dass irgendjemand Angst bekommt, dass es wirklich so ausgeprägt ist. Aber so ein bisschen unreinere Haut sehen wir in dieser überlappenden Zeit schon bei einigen Patienten.
Ja, das hatte ich komischerweise auch. Obwohl
du keine Antike behaltest.
Das hatte ich gar nicht. Es kam freiwillig. Haben wir über Cortison schon gesprochen?
Nee, haben wir tatsächlich noch nicht.
Das ist ja so ein Punkt irgendwie. Also, erzähl. Sag mal, wie viel, wann, warum?
Ja, das ist ein viel diskutierter Punkt, muss man sagen. Das ist einer der Hauptdiskussionspunkte tatsächlich mit Patientinnen, weil viele das schon gelesen oder gehört haben, dass wir mit Cortison arbeiten unter der Chemotherapie und Cortison für den Laien ja immer irgendetwas ist, wo er erstmal Abwehrhaltung entwickelt, weil so viele Gerüchte sich da auch herumranken. Cortison wird gegeben immer direkt vor den Infusionen. Das spritzt die Schwester oder gibt es als Kurzinfusion, bevor die Chemotherapie gegeben wird. Vor allem, um die Verträglichkeit zu steigern und allergische Reaktionen zu verhindern. Das ist der Hauptgrund, denn die gibt es. Vor allem in diesem zweiten Teil Paclitaxel kann man schwerste allergische Reaktionen bekommen. Das ist dank der Begleitmedikamente fast nie so. Also ich würde sagen, in den letzten 10 Jahren bin ich einmal runtergerannt in die Tagesklinik, weil wir echt mal einmal ein Problem hatten. Also man kann es effektiv verhindern, indem man diese Begleitmedikamente gibt, unter anderem das Cortison. Und dann wird es noch ein paar Tage als Tabletten ja mitgegeben,
ja.
Für maximal 3 Tage in dem ersten Teil, hinterher ja nur 2 Tage in dem wöchentlichen Teil. Und da hat es verschiedene Gründe. Es wirkt gegen die Übelkeit. Das ist der Grund, warum man es in dem ersten Teil gibt und gegen diese Antriebslosigkeit. Cortison ist ja was wir morgens in den frühen Morgenstunden selber in unserer Nebennierenrinde bilden und was so ein bisschen den morgendlichen Kick mehr oder weniger macht. Also, dass man wach wird und dass man Kraft hat. Das ist ja ein Stresshormon. Und indem man das noch ein bisschen als Tablette morgens dazu gibt, wir geben ja inzwischen nur noch diese 4 Milligramm, bei manchen ja nur noch 2, also wirklich richtig wenig. Aber indem man das dazu gibt, gibt man ein bisschen Push und Antrieb und kann gegen diese Fatigue auch ein Stück weit anwirken.
Ja, okay. Also es ist, was macht das Cortison denn, abgesehen von diesen wunderbaren Eigenschaften, dass es kickt und einen ein bisschen fröhlicher irgendwie besser draufkommen lässt, macht das nicht auch noch Nebenwirkungen?
Also wenn man es in hohen Dosen gibt oder langfristig gibt, macht es ja ganz viele Sachen. Also Änderung des Blutzuckerstoffwechsels bis hin zu einem aufgeblasenen Michelin-Gesicht oder Michelin-Körperbau würde es machen. Aber das tun wir ja nicht. Wir geben das ja nicht 6 Monate durchgehend, sondern wir geben das ja nur sehr punktuell am Tag der Chemotherapie als Injektion oder Infusion und dann eben an den Tagen 2 oder 3 Tagen danach in einer sehr geringen Dosierung, sodass es eben diese schlimmen Nebenwirkungen eigentlich nicht macht. Wir haben schon einige Patientinnen, die es sehr stark merken, die es auch unangenehm finden, also nicht den positiven Kick, sondern eher denken, sie sind wie so ein Batteriemännchen überdreht und auch mit einem unangenehmen, schnellen Herzschlag und die sich gestresst fühlen dadurch. Wenn das so ist, dann kann man das ja reduzieren. Wenn man weiß, der erste Zyklus wurde gut vertragen, der zweite vielleicht auch, dann kann man das ja alles mit den behandelnden Kollegen jeweils besprechen, ob eine Dosisreduktion sinnvoll ist und das überhaupt nicht so hoch gegeben werden muss. Denn jede Patientin ist natürlich unterschiedlich. Nur auch jeder Arzt muss nach irgendeinem Schema erstmal therapieren. Und es gibt einfach Erfahrungswerte, mit welchen Dosierungen die meisten Patientinnen gut klarkommen. Und so starten wir ja auch erstmal. Aber wir sind definitiv ganz weit runtergegangen mit der Cortisondosis in den letzten 20 Jahren. Also ich erinnere, dass wir früher, glaube ich, 12 Milligramm oder 16 Milligramm sogar morgens und abends gegeben haben bei dem Paclitaxel. Und jetzt sind wir ja bei 4 oder 2 Milligramm an den Folgetagen. und nur einmal 12, also kurz Infusionen vor der Gabe der Chemotherapie. Also das ist viel, viel, viel weniger geworden. Und die meisten kommen wirklich auch mit einer morgendlichen Gabe aus. Denn ansonsten, wenn man es abends gibt, kann man natürlich auch nicht gut schlafen. Ne? Wenn man abends noch mal einmal ein bisschen Gas gibt, ist das für den Schlaf nicht gerade förderlich. Und das ist ja eh ein Knackpunkt auch bei vielen Patientinnen, sodass wir abendliche Gaben eigentlich nie machen. Aber die drei Gründe, und das ist, finde ich, auch wichtig, damit man nicht sagt, oh, das ist Cortison, können wir das nicht ganz weglassen, sind tatsächlich eben Allergievermeidung, die ist wichtig. Bisschen auch eine Wirkung gegen Übelkeit in diesem ersten Teil und eine Wirkung gegen die Antriebslosigkeit.
Ja, ich mochte das Cortison. Ich neige zu Allergien und bin damit gut, also fühlte mich entspannter, ruhiger da mit diesen Gaben. Und das hat auch auf die Stimmung gewirkt. Das haben wir am Ende gemerkt, glaube ich. Ne? Da haben wir es nochmal erhöht an einer Stelle, weil ich durchgesackt war. Also kann man eigentlich doch sagen, für mich, die Nebenwirkungen sind sehr überschaubar geworden, haben sich in den letzten Jahren total reduziert. Und wenn sie denn kommen, habt ihr eigentlich immer irgendwas im Ärmel, was man dagegen tun kann. Also ja. Das ist doch eigentlich eine Situation, in die kann man sich entspannt, will ich nicht sagen, aber man kann sich da couragiert und voller Vertrauen kann man in diese Situation gehen. Wenn was ist, wird man aufgefangen.
Ich finde, das ist ein richtig gutes Schlusswort gewesen. Ich füge auch überhaupt nichts dazu. Als Ausblick für die nächste Woche, da werden wir über die Strahlentherapie sprechen und da ein bisschen erklären, wie das funktioniert und worauf man sich da einstellen muss. Und dann verbleiben wir doch einfach so mit diesen Worten. Ihr schafft das, das ist zu schaffen. Die Nebenwirkungen sind machbar. Und wenn welche kommen, sind sie behandelbar in aller Regel. Dann sagen wir tschüss und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche am Küchentisch bei Pia. Tschüss.
Liebe Hörerinnen und Hörer, alle unsere Podcasts und noch viele weitere Informationen und Erklärvideos zum Thema Brustkrebs gibt es auf unserer Homepage pink-brustkrebs.de. Alles Gute!